Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, meinem bevorzugten Bitcoin-Broker. Versucht gerne den Code Was Bitcoin bringt in einem Wort, um euch 21% zu sparen dort in den ersten 6 Monaten. Ich habe heute Phil Loiacono da. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich schon vom YouTube-Kanal, vom Podcast Remote. War ja schon ein paar Mal zu Gast rund um die Probleme im Schweizer Bankensektor, rund um konjunkturelle und Makrogeschichten generell. Er ist jetzt selbstständig im Bitcoin-Bereich mit seiner neuen Firma Berglinde. Was er dort macht, das wird er uns gleich erzählen, aber wir steigen ein mit dem Preis, mit der bis jetzt verrücktesten Preisprognose, die er gehört hat, und dann rechnen wir uns aus, wie Bitcoin denn steigen könnte, sage ich mal konservativ betrachtet, und das ist auch not financial advice, sondern einfach nur mal Rechenbeispiele auf 200.000, wann die Million kommt, oder geht es dann noch darüber hinaus? 6, 7 Millionen, das müsst ihr euch anhören. Da sprechen wir drüber, aber so nüchtern und seriös wie möglich, weil wir haben auch festgestellt, es ist früh, aber so zu tun, als wären wir jetzt die allerfrühesten Bitcoiner und we're so early, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr realistisch. Und so Leute wie der Phil und ich sind da auch irgendwo Beweis dafür. Wer das im Video sieht, wird sehen, wir haben beide keine Haare mehr und tragen weiße Hemden, ohne dass wir es abgesprochen haben. Wir sprechen auch über den US-Wahlkampf und Trump und die ETFs und einfach die Tatsache, dass Bitcoin sich jetzt wirklich etabliert, hier auf einer Ebene, von der wir beide nicht gedacht hätten, dass das passieren wird. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser super spannenden Folge mit Phil Loiacono aus der Schweiz. Ich hoffe, es kommt im Video nicht so oft zu Verwechslungen. Der Phil, mein heutiger Gast, sieht mir ein bisschen ähnlich. Hallo Phil.
Hallo, hi Nico. Freut mich, hier zu sein.
Hast du dich auch für die Frisur ohne Haare entschieden?
Ja, gezwungenermaßen.
Ja, es war eine schwere Entscheidung.
Keine, genau. Kann ich nicht mehr so viel machen, aber ist nun mal so.
Phil Loiacono, du bist der Schweizer, du bist Bitcoin-Unternehmer, bist seit einem Monat selbstständig mit Berglinde, glaube ich?
Ja, ganz genau. Ja, ich schreibe seit 2,5 Jahren einen Bitcoin-Newsletter, aber jetzt seit einem Monat habe ich meine eigene Unternehmung.
Das heißt, du bist jetzt Fulltime Bitcoin?
Ganz genau.
Ja. Willkommen im Crazy-Zirkus.
Danke, ich freue mich.
Wir reden heute über den generellen Status des Bitcoin-Marktes, wo Bitcoin steht, wie es sich entwickeln wird, welche Stories wichtig werden in diesem Jahr. Natürlich auch das, was du mit deiner neuen Firma machst und auch, wie es in der Schweiz am Finanzmarkt generell aussieht. Aber fangen wir vielleicht so an. Phil, was ist denn die verrückteste, ernst gemeinte Preisprognose, die du je gehört hast zu Bitcoin?
Ja, du, ich meine, wenn du mit Bitcoin dann unterwegs bist, dann logischerweise ist der Preis ist immer mal wieder ein Thema, oder? Und gerade jetzt vor rund 1,5 Wochen war ich beim Lunch mit einem Startup, die haben da verschiedene Mitarbeiter mitgenommen, und da hat mir ein Junge hat mir gesagt, ja, 100 Millionen US-Dollar ist quasi sicher.
Market Cap oder Preis?
Nein, Preis in den nächsten 5 Jahren. Da dachte ich mir so, wow, ja, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
Moment, 100 Millionen, das wäre dann vom Market Cap war es ungefähr das Vierfache von allen Dingen, die es auf der Welt gibt?
Ja, ungefähr, müsste sein. Ja. Es wäre eine etwa 1500x vom aktuellen Preis, und ja, kommt etwa hin. Ja.
Weil ich glaube, es sind was, 400 Trillionen oder 400 Billionen ist alles irgendwie wert auf der Welt?
Ja, da gibt es verschiedene Schätzungen. Ja. Und der Jesse Myers, ein bekannter Bitcoiner, hat da sehr guten Content dazu.
Grüßus.
Ja, genau, ja, ganz genau. Er geht zwischen irgendwie 500 und 900 Billionen, ist relativ schwierig einzuschätzen, oder?
Das ist aber auch eine ziemlich große Bandbreite.
Ja,
aber zurück zum, okay, 100 Millionen pro Bitcoin, Dollar, gut, ich meine, das ist natürlich crazy. Aber ich glaube, das zeigt ganz schön, dass wir jetzt auch schon, was mir auch schon aufgefallen ist, nicht? Also am Anfang dieses Bullmarktes, der jetzt noch am Anfang steht, ist es gleich crazy losgegangen. Also selbst, ich finde auch Calls für 1 Million eigentlich total absurd.
Ja, nein, das geht mir auch so. Vor allem, ich muss schon auch sagen, diese ganzen Preisprognosen, die wirklich ohne jegliche Substanz einfach mal rausgehauen werden, na, das finde ich schon schwierig, oder? Also es muss ja schon irgendwo eine Herleitung geben, wie man zu diesem Preis kommt. Und natürlich 100 Millionen finde ich absurd, schwachsinnig, oder? Auch für 1 Million, da sehe ich klar gute Gründe dafür. Jetzt, dass man das in absoluten Zahlen sagt, vor allem in den nächsten 2-3 Jahren, finde ich auch schwierig. Aber nun gut, es ist freier Markt. Alle können eigene Prognosen aufstellen.
Es wundert mich nur, weil sozusagen im letzten Bullmarkt diese Super-Cycle-Omega-Candle-Dinger sind halt erst am Schluss gekommen. Und jetzt kommt es schon am Anfang. Also es ist auch schon, ich finde, es ist... Einerseits ist ganz komisch, du hast einerseits relativ wenig Begeisterung in der Masse im Mainstream und andererseits in der Bitcoin-Welt übertreffen sie sich jetzt schon mit absurden Prognosen.
Ja, wobei, wenn ich mich recht erinnern mag, so Plan B hat damals auch schon ziemlich am Anfang gesagt, dieser Bullenmarkt, der fühlt sich eher an wie 2013, wieder 2017 und schlussendlich lag er auch falsch, oder? Also diese Modelle, die sind immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen, glaube ich. Und die ganzen super bullischen Tweets und die Prognosen, die werden wahrscheinlich noch zunehmen. Ich beobachte das mit einer gewissen Zurückhaltung, würde ich sagen. Auch wenn ich natürlich sehr, sehr positiv bin für die Zukunft von Bitcoin.
Braucht man vielleicht einfach eine gewisse Erfahrung, persönlich auch im Bitcoin-Markt, bis man auch diese ganzen Prognosen, sowohl die nach oben als auch die nach unten, einfach ein bisschen gelassener sieht?
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich meine, ich habe irgendwie das erste Mal von Bitcoin 2015 gehört und habe dann den Bullenmarkt 2017, habe ich so on the sideline irgendwie mitgemacht, oder mit ganz vielen Krypto-Experimenten, weil ich schlicht und einfach noch keine Ahnung hatte. Und dann
Krypto-Experiment ist ein schöner Ausdruck für Geld verzocken, habe ich auch gemacht.
Ja, genau. Ja. Ja, gehört irgendwo dazu, oder? Man muss ja irgendwie lernen, oder? Und dann 2018, dann natürlich gehst du da mit und freust dich auch, aber im Endeffekt musst du ja die Fundamentaldaten anschauen, oder? Und dann siehst du, okay, es gibt enorm viel Potenzial. Und entweder liege ich komplett falsch, man muss sich ja da immer auch seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst sein, oder? Dann glaube ich, dann hätte Bitcoin einen Wert von null, oder? Oder das Potenzial ist riesengroß, also der Wert ist gigantisch, oder? Und wir können da gerne auch noch drauf eingehen, oder? Aber dann, alles andere sehe ich als nicht relevant aktuell und deswegen bin ich da auch relativ entspannt. Jetzt ist der Preis seit ein paar Monaten pendelt sich irgendwo zwischen 65.000, 70.000 irgendwo da rum ein und ich bin, ja, langfristig, mittel- bis langfristig bin ich enorm positiv und der wird sich sicher gut entwickeln.
Ja, du hast ja gesagt, so 1 Million pro Bitcoin siehst du realistisch in welchem Zeitraum?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, also eben, so wie ich es anschaue, ist so eine Potenzialanalyse auch da. Krösus, ich finde da, er liefert wirklich enorm guten Content diesbezüglich. Und du musst ja schauen, okay, wie sieht das Anlageuniversum aktuell aus? Wo steckt wie viel Geld? Oder dann kannst du irgendwie sagen, gut, 300 Billionen ist in Real Estate weltweit, dann haben wir nochmals irgendwie 200 bis 300 Millionen in Bonds, in Anleihen. Und dann kommen noch Aktien, dann kommt noch Cash und andere Vermögenswerte wie Schmuck. Und Uhren und Gold etc. Oder? Und dann siehst du, dann breitest du dir das Anlageuniversum aus und dann sagst du, okay, was ist dann effektiv das Potenzial hier, oder? Das ist Faktor 1. Das heißt, wir haben in den vergangenen 10 Jahren mit enorm günstigem Geld hat sich alles irgendwo monetarisiert, oder es floss enorm viel Geld in die verschiedenen Anlageklassen ein, nur um quasi den Wertverlust, den Kaufkraftverlust von Cash zu mindern. Das heißt, es gab immer eine Monetarisierungsprämie. Und meine Theorie ist, Bitcoin wird als einziges Asset, welches wirklich rein nur einen monetären Grund hat, wird sehr viel von dieser Monetarisierungsprämie abgreifen, oder? Und so schaue ich mir das Potenzial an, oder? Und dann kommst du irgendwie auf den Gesamtmarkt. Das ist enorm schwierig, oder? Ich habe auch keine Glaskugel, oder? Aber dann kommst du auf ein Potenzial von sicher 6 bis 10 Millionen über die nächsten.
Pro Coin?
Ja, pro Coin. Über die nächsten, aber 20 Jahre, würde ich sagen. Oder ich kann da nicht sagen, wie schnell dieser Monetarisierungsprozess vor sich gehen wird. Jetzt, das ist das Potenzial, oder? Also, das sehe ich so wie als: dahin kommen wir, werden wir wahrscheinlich kommen, oder? Und der Weg dahin, den sehe ich jetzt auch nicht. Also, oder sehe ich nicht. Sehe ich schon, aber ich bin mir nicht sicher, in wie schnell das gehen wird.
Ich habe halt den Eindruck, dass viele, okay, wir sagen, also 6 bis 7, 8, was auch immer, 10 Millionen pro Coin ist immer noch verrückt viel. Klar. Das muss man auch mal sagen. Ja, und das sozusagen mit, ohne ein Lachen auszubrechen, das zu analysieren. ist ja auch verrückt. Aber wir haben Bitcoin von 20 auf 200 steigen sehen, auf 2000, auf 20.000, auf 60.000. Also ist das jetzt sozusagen, Bitcoin hat schon das Unmögliche bewiesen. Jetzt muss natürlich immer mehr Geld hineinfließen, damit wir weiter hinaufkommen können. Hast du dich schon mit dem Power Law beschäftigt? Da bin ich jetzt gerade ganz tief drin, an dem Potenzgesetz.
Also diesen. ich habe deinen Newsletter gelesen und den Podcast gehört. Ich bin da noch nicht so tief drin, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann mich gerne aufklären diesbezüglich.
Ich frage deswegen, weil halt die Grundidee ist, dass du den Chart nicht nur nimmst beim Log, im Log-Chart, also beim Preis, da haben wir diese berühmte Kurve, die dann auch der Rainbow-Chart und so weiter ist, sondern dass du eben auch die Zeit als Log-Chart darstellst. Mhm. Ja? Und dann bekommst du einen geraden Strich. Und die Erklärung fürs Power Law ist halt, dass Bitcoin aufgrund dessen, dass Menschen es in einer großen Masse nutzen als Netzwerk, ein natürliches Phänomen ist. Mhm. Und dass das Wachstum von Bitcoin vergleichbar ist mit dem Wachstum einer Stadt oder dem Wachstum eines Baums und dass es da gewisse Grundannahmen gibt, die man einhalten kann. Und das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, dass es ohne Annahmen auskommt, ist einfach nur eine Darstellung des Preises, wie er ohnehin da ist und dass es halt bis jetzt die letzten 15 Jahre, zumindest nämlich die Unterkante, sehr gut hält. Mhm. Und dass die Prognose, die der Giovanni, der das Ganze quasi entwickelt hat, aufstellt für den Preis, sage ich mal, in Bitcoiner-Kreisen eher konservativ wäre und deswegen ganz gut passen würde. Also ungefähr 200.000 bis 2025 im absoluten Top und erst so Richtung 1 Million bis Ende 2030 oder auch schon in den 30ern, was wiederum auch passt zum Bitcoin-Goldrausch von Michael Saylor, der sagt, es hat begonnen mit den ETFs und es endet mit der Schürfung quasi von des 99%% von Bitcoin Ende 2034. Mhm. Und das ist auch die Phase, ich persönlich, für mich auch die Phase, wo ich am ehesten davon ausgehe, dass wir hier die Etablierung eben eines Store of Values sehen. Also das, was du auch gesagt hast, Monetary Premium, was aber, glaube ich, wenn du mich korrigierst, wenn ich mich irre, was jetzt nicht heißt, dass wir damit in den Shop einkaufen gehen, sondern dass wir so wie Gold oder Immobilien oder Aktien einfach einen neuen Wertspeicher haben.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch, der Use Case vom Store of Value, der ist bewiesen, der ist da. Und das kann auch niemand wegdiskutieren. Das ist, Bitcoin hat sich über die letzten 15 Jahre etabliert als bester Store of Value, bestes Asset, um deine Kaufkraft zu verwahren, oder? Ich möchte da nochmals kurz einhaken, oder? Weil natürlich, vor allem wenn du dich nicht sehr intensiv mit Bitcoin auseinandersetzt und da kommt da jemand und sagt, ja, irgendwie 6 bis 10 Millionen, dann natürlich denkst du dir, ja gut, okay, das ist ein bisschen ein Spinner, oder? Aber wenn ich da noch ein bisschen mehr Content dazu geben kann.
Unbedingt. Was haben wir da für eine Marktkapitalisierung?
Wenn wir sagen, ja, das wäre ja dann etwa eine Verhundertfachung ungefähr, oder?
Das wären dann so was 100 bis 200
Billionen. Genau. Und jetzt kannst du, oder, und ich sage ja,
das ist aber dann auch deutlich mehr als Gold jetzt hat. Ja, also genau. Da muss Bitcoin schon einen Mehrwert liefern, den das bisherige beste monetäre Asset nicht liefern kann.
Genau. Und jetzt schauen wir uns mal, nehmen wir mal nur Gold als Schritt 1. Oder wenn ich die Fundamentaldaten anschaue, dann muss ich sagen, Bitcoin ist eigentlich auf jeder Dimension besser als Gold. Also alle Funktionen, die Gold erfüllt, kann Bitcoin besser, außer Schmuck und außer den Industriewert, den es doch in Gold noch ein bisschen gibt, oder? Und das ist irgendwo vielleicht, je nach Geschmack, ist das ästhetischer. Aber jetzt nehmen wir mal Gold, oder? Gold hat aktuell, ich würde sagen, etwa 15, 16 Billionen Marktkapitalisierung, glaube ich. Und dann haben wir.
Ich muss kurz einhaken. Ja. Ist Bitcoin wirklich bei allen Dingen besser? Weil, wenn ich eine Off-Chain-Transaction ohne Strom durchführen möchte?
Das geht ja eigentlich in dem Sinne schon. Ich kann dir ja auch meine Keys einfach übergeben, oder? Also das, natürlich.
Aber ja, okay, aber die Keys kannst du dir gemerkt haben, nicht? Die Goldmünze kann ich dir in die Hand drücken. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt gewisse Dinge, die Gold. Also sozusagen der große Nachteil von Gold, dass es eben nicht nutzbar ist im Digitalen, ist dann im irgendwo auch ein letzter Vorteil. Aber egal,
Nein, kein Problem, aber da würde ich immer das Gegenargument bringen. Natürlich, da kommen immer diese, ja, wenn es kein Internet gibt oder wenn es keinen Strom gibt, dann muss ich dir ehrlich sagen, Mei, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Oder?
Das war nicht das Argument. Das war nicht das Argument. Das Argument war, wenn ich möchte, kann ich dir eine Goldmünze in die Hand drücken, auch wenn das noch Strom gibt, ohne dass ich irgendwelche Spuren hinterlasse.
Darum geht's. Natürlich. Das sehe ich schon, was du sagst. Oder ich kann dir auch mein Wallet in die Hand drücken und sagen, das ist das Passwort oder das ist mein Private Key. Oder natürlich. Ich meine, dann musst du warten, bis es wieder Strom gibt, aber das ist möglich, oder? Also, aber okay, fair enough. Ich gebe dir das. Ich kann dir eine Goldmünze in die Hand drücken, wenn quasi Armageddon ausbricht. Ja, das.
Okay. Ja, aber kommen wir zurück zum Market Cap. Weil die Leute wollen ja wissen, wie wir zu diesen genau. Preisen kommen. Also wir haben jetzt, was hast du gemeint, 12 bis 15 Billionen Market Cap jetzt mal bei
Gold. Ja, jetzt sind wir, Gold ist ja ziemlich angestiegen jetzt in den letzten Monaten auch. Also sind wir irgendwie 15, 16, 17 oder Billionen. Jetzt sagen wir da, rund 30% ist die aktuelle Schätzung, die irgendwo einen industriellen oder einen Wert als Schmuck hat, einen ästhetischen Wert. Oder sagen wir, 10 Millionen ist rein nur Monetary Premium.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Also nehmen wir
Billionen.
Billionen, ja genau, Entschuldigung. Also es ist ungefähr eine Verzehnfachung des Bitcoin-Preises von der Marktkapitalisierung. Wenn wir jetzt einfach nur davon ausgehen, okay, wenn wirklich nur der monetäre Effekt vom Gold in meiner Meinung nach dem qualitativ besseren Asset Zuflucht sucht, dann haben wir eine ungefähr 8- bis 10-fachung. Dann wären wir bei 600.000-700.000 Bitcoin-Preis.
In heutigen Dollars?
In heutigen Dollars,
und genau. Wenn wir quasi eine moderate, aber doch aktuelle Inflation mit einberechnen, wären wir dann ungefähr bei der Million wahrscheinlich bis im nächsten Zyklus, also Ende der 2030er Jahre. Ende der 2020er Jahre, also ungefähr rund um 2030. Das würde dann auch so ins Bild passen.
Oder? Ja, ganz genau. Und das ist ja dann erster Schritt, oder? Und dann kann man durchaus, gibt es dasselbe Argument im Bereich Real Estate und im Bereich der Anleihen, oder? Jetzt nehmen wir nur mal Real Estate. Da ist so enorm viel Geld in den letzten Jahren reingeflossen. Einfach nur als Store of Value von allen Pensionskassen und von sehr großen Anlagefonds, die einfach die Wohnungen und Häuser gekauft haben en masse, einfach weil sie das Geld irgendwo anlegen mussten, oder? Da jetzt gibt es verschiedene Gründe, wieso Real Estate vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so attraktiv ist. Allen voran gibt es demografische Elemente, oder es ist auch Real Estate wird relativ stark versteuert, es gibt Unterhalt, den man bezahlen muss, etc. Also es gibt Gründe, wieso Real Estate vielleicht nicht mehr ganz so gut performen wird in den nächsten Jahren, wie es in den letzten 10 Jahren performt hat.
Würdest du unterscheiden zwischen Real Estate, der aus Knappheitgründen gekauft wird, also quasi ich kaufe etwas in Wien innerhalb des Rings oder ich kaufe ein etwas in Manhattan, ja? Oder Real Estate, so wie es BlackRock jetzt gemacht hat, in der Masse, dass du Rental Properties kaufst, weil du bist ja... Du bist in einem dynamischen Real Estate-Markt wie Amerika, ist das ja durchaus, wenn du wirklich auf den Cashflow gehst, wenn du wirklich auf die Mieten gehst, hast du da durchaus einen Inflationsabsicherungsfaktor drinnen, weil du die Mieten relativ über Zehntausende, Hunderttausende Units, wenn du es so machst wie BlackRock, dann hast du bei den Mieten ja gute Anpassungsfähigkeit drinnen. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
wo
ja,
ich unterscheide, weil ich sehe nämlich eher den Wertspeicher Real Estate, der in Gefahr ist, und nicht den Cashflow Real Estate.
Ja, das ist eine spannende Diskussion. Aber ich hätte jetzt, meine Initialargumentation wäre in die andere Richtung gegangen, weil ich würde sagen, okay, alles, was super, super limitiert ist oder eben Manhattan und so, da wird die Nachfrage tendenziell wahrscheinlich immer noch sehr, sehr hoch bleiben. Während auf der Real Estate als Mietobjekt, da hast du einfach wirklich demografische Entwicklungen auch, die da irgendwo problematisch sind, oder? Also nimm den Real Estate-Markt in Japan beispielsweise. Japan hat jetzt das erste Mal, sind mehr Leute gestorben, als auf die Welt kamen. Die Bevölkerung ist geschrumpft.
Die sind auch mit Migration, da haben sie es nicht so.
Ja, genau. Oder? Aber Migration, das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Oder? Also irgendwann hast du ein Problem. Oder? Und gerade jetzt auch in den USA. Klar, die USA haben einen viel liberaleren Real Estate-Markt als wir in Europa. Oder bei uns sind die Mieten relativ stark eingefroren. In den USA fluktuiert das stark. Aber auch da, jetzt klar, jetzt haben die, da kommen sehr viele politische Faktoren rein. Jetzt haben sie relativ hohe Immigration in den letzten Jahren, oder? Schauen wir mal, was im November passiert. Mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so wird beispielsweise in den USA wird die Grenze wieder zugemacht und die Immigration wird wahrscheinlich abnehmen, denke ich. Und dann wird auch die Nachfrage nach dem Wohnungsmarkt abnehmen, oder? Und dann werden wir sehen, was das für einen Effekt hat. Und dann eben sehr, sehr langfristig müssen wir einfach sagen, dass wir das Bevölkerungswachstum, das hat Grenzen und wir werden einen Top erreichen in den nächsten 10 Jahren, auch global, oder? Und Elon Musk ist ein sehr, sehr starker Advokat dafür, dass er sagt, das ist unser größtes Problem auf globaler Skala, oder? Und das hat einfach ganz klar einen Effekt auf den Real Estate Markt, oder? Also das heißt, ich gehe davon aus, dass im Wohnungsmarkt, im Häusermarkt, der Monetary Premium, die Monetarisierungsprämie, die wird abnehmen über Zeit, oder? Mhm. Weil
Und zwar so auch wahrscheinlich sogar in Manhattan.
Ja.
Es müssen ja nicht alle rausgehen und sagen, ich investiere jetzt in Bitcoin statt in Penthäusern.
Ja,
aber
genau.
Es reicht ja schon, wenn der Nachfragedruck ein bisschen nachgibt. Ja.
Genau. Und das, ich meine, das ist enorm schwierig, oder? Weil, was ist die Monetarisierungsprämie? Ganz genau, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass der Real Estate Markt ist irgendwie 200 bis 300 Billionen. Also es ist gigantisch viel Geld in diesem Markt. Wenn das nur, sagen wir nur, die Monetarisierungsprämie ist 5%, und nehmen wir den unteren Rand von 200 Billionen, sind das weitere 10 Billionen. Also eine weitere aktuelle Verzehnfachung gegenüber dem aktuellen Preis, oder? Von Geld, was vom Real Estate Markt in meiner Meinung nach ins bessere Asset als Wertspeicher
und
fließt.
Und es ist natürlich so, wir stellen das jetzt da, zuerst Gold, dann Real Estate, aber natürlich hält sich ja keiner an den Fahrplan.
Also nein, natürlich nicht.
Die einen werden zuerst und die anderen später und so weiter.
Natürlich, und das genau gleiche Beispiel kannst du auch mit Anleihen machen, oder? Ich meine, wir haben jetzt global, es gibt auch da gibt es so viel Geld, was in irgendwelchen T-Bills und Anleihen-Fonds-Strukturen liegt. Die merken, okay, wenn das in US-Dollar denominiert ist, dann haben sie real, verlieren sie Geld aktuell, oder? Also real, die Inflation, sie kommen mit der Rendite, kommen sie nicht an die Inflation an. Und die Leute, die werden sich auch Gedanken machen, ja, was mache ich jetzt? Wo lege ich mein Geld an, oder? Und meine These ist, da wird sich Bitcoin durchsetzen, weil es ganz klar ist, weil du das erste Mal hast du ein Asset, was rein zu 100% Monetarisierungsprämie ist, oder? Und ultimativ limitiert ist. Und ich glaube, das wird mehr und mehr klar, oder? Und so wird das Geld dann in Bitcoin reinfließen.
Es verstehen immer noch so wenig Menschen. Also diese Tatsache, dass du... Ich glaube, dass einer der großen Lebenslügen sowohl der Aktieninvestoren als auch der Real Estate Investoren ist, dass sie diesen Effekt des monetären Premiums nicht bedenken.
Ja.
Also die halten sich alle für Genies, nicht? Weil es ja Number go up, so, okay. Aber das ist natürlich deswegen, weil das Fiat Money abwertet.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass die meisten, das vielleicht so ein Larry Fink, die haben das inzwischen kapiert, so, da kommt eine neue Asset-Klasse, die eigentlich das, was wir mit den ETFs tun auf Aktienanleihenseite, auch kann, da sollten wir rein. So. Aber was die Demografie betrifft, also darüber müssen wir auch noch reden, weil nicht nur das passt nicht mehr in die neue Welt oder in die aktuelle Welt, sondern alle unsere Wirtschaftsmodelle bauen ja auf der Idee einer wachsenden Bevölkerung. Es ist schon eine Sache zu sagen, okay, jetzt haben wir eine inflationäre Geldpolitik, die trifft auf Deflation in der Technologie. Mhm. Aber wenn wir auch noch auf Deflation bei der Zahl der Menschen treffen, das kann nicht funktionieren.
Ja, genau. Genau, und damit, oder also die ganze Herangehensweise für den Bitcoin-Preis auf den Daten des aktuellen Finanzsystems, das ist für mich der zentrale Faktor Nummer eins. Der zentrale Faktor Nummer zwei ist genau das, was du jetzt sagst. Das kann nicht funktionieren. Das geht einfach nicht. Wenn du wenn du alle diese Effekte zusammennimmst, dann kannst du entweder sagen, okay, wir sind im Umbruch in ein komplett neues System, oder die Politik möchte sich auch schützen und dann wird sie das nur mit gigantischen Ausweiten der Liquidität wieder auffangen können, vermeintlich. Und es wird ganz sicher Option 2 sein, oder? Also hast du zwei Effekte. Du hast ein besseres Asset, meiner Meinung nach, für den Monetary Premium, das ist Punkt 1. Und du hast einen zweiten Effekt von einer zwungenermaßen sehr starken Expansion der Liquidität, die wiederkommen wird.
Also wir haben es quasi mit einem Geldsystem zu tun und einem darauf aufbauenden Wirtschaftssystem. Da sitzen vier Typen in einem Auto und das ist dann, keine Ahnung, der Powell und die Lagarde und die Chefs von England und China, und die rasen auf eine Wand zu, so, und nach einer längeren Besprechung miteinander und auch mit den Politikern, die wiederum ihnen sagen, was sie zu tun haben oder die mit denen sie zusammenarbeiten, sind sich alle einig, sie sollten eigentlich aufs Gas steigen. Das ist es, oder?
Ja, genau. Ganz genau. Das ist, also respektive, sie möchten auch irgendwo ihre eigene Haut noch retten über die nächste Legislaturperiode, und da werden sie wieder Geld drucken. Das ist sonnenklar.
Ja, würdest du etwas anderes tun?
Ja, ganz... Ja, ich sag dir jetzt, ja, würde ich machen.
Ich nicht.
Wenn du in dieser Situation bist, ist es natürlich anders, oder? Also, ja, es ist enorm schwierig. Also ich würde den Job gar nicht annehmen, ganz ehrlich. Also,
aber ich sag dir, wenn ich in dieser Situation wäre, wenn ich den Job angenommen hätte, natürlich würde ich genauso auf... Ich hätte ja wahrscheinlich gar nicht die Reflexion. Also,
ja, das
weißt du? Aber natürlich würde ich auf den Printing-Knopf drücken. Weil der Printing-Knopf erlaubt uns quasi die Verteilung des Schmerzes auf alle. Und niemand oder niemand außer uns, paar voll Wahnsinnigen im Internet, versteht den Zusammenhang zwischen monetärer Inflation, Umverteilung von unten nach oben. Weil es werden immer mehr.
Ja.
Ja? Aber es ist nicht so, dass der Mob zu mir kommt. Wenn ich aber sage, na, ich drucke jetzt nichts mehr,
dann
rutscht es mir den Buckel runter, ich mache das nicht, weil ich habe gelesen, wir müssen wieder zurück zu einer strengen Geldpolitik und überhaupt Demografie, und schaut euch an, was Bitcoin bringt mit Nico Yilch und sonst was, ja, da hast du sofort Aufstand.
Ja, natürlich. Ja, ja, klar, es ist enorm schwierig, aber irgendwann wird das passieren müssen, oder? Also, ja, aber wahrscheinlich hast du recht, du wirst sicher wieder drucken. Ich meine, das Wirtschaftssystem ist das eine, aber du hast ja auch das soziale System. Bei uns in der Schweiz, wir haben genau diese Diskussion aktuell, oder? Wir haben die AHV, unsere Altersvorsorge. Die funktioniert nicht. Die Zahlen sprechen eine ganz klare Sprache. Das funktioniert so nicht. Wir haben zu wenig Junge, die Pension zahlen für die Älteren. Also das können wir nur lösen, indem wir unglaublich viel Immigration haben, halt von jungen Leuten. Das funktioniert wiederum politisch nicht, oder? Weil die Schweiz ist auch ein kleines Land. Du kannst nicht plötzlich 15 Millionen Leute haben, ohne dass es nicht irgendwelche Fragen aufwirft. Auf der anderen Seite ist die Bevölkerung nicht bereit, das Pensionsalter nach oben zu verändern. Aber die Demografie spricht eine ganz klare Sprache. Also was wird passieren? Irgendwoher muss das Geld kommen, ja, oder? Und es wird wahrscheinlich nur in irgendeiner Form, am Anfang wird es Verschuldung sein, und weil die Verschuldung nicht gedeckt werden kann, muss das Geld irgendwie gedruckt werden, oder so. Das ist ganz normal, und die Schweiz ist ja auf globaler Skala irrelevant, oder? Aber das Problem wird noch viel größer, oder, sobald du über die Grenzen schaust.
Ja, die Schweiz ist auf globaler Skala nicht ganz irrelevant, nicht? Also du hast natürlich einen wichtigen Finanzmarkt. Ist das Pensionssystem in der Schweiz gar nicht kapitalgedeckt? Gibt es da eine Exposure irgendwo auf den Kapitalmärkten oder gar nicht?
Ja, doch, gibt es schon. Also wir haben eigentlich drei Säulen, oder? Ja. Die erste Säule ist die AHV, das ist staatlich gedeckt. Man sagt da, das sollte eigentlich den Minimum-Lebensstandard decken. De facto macht das nicht mehr heute. Dann hast du die zweite Säule, ist die berufliche Vorsorge, und vor allem da ist die ist schon am Kapitalmarkt auch, oder? Aber sehr, sehr stark reguliert. Und ja, du weißt ja, wie das ist, wenn Regulation im Spiel ist. Dann
ist es in Österreich auch völlig absurd. Völlig absurd. Also die alle Versuche, bisher eine Kapitaldeckung hineinzubringen, haben eigentlich nur für eine weitere Verschlechterung der Meinung über den Kapitalmarkt geführt. Ja. Weil dann so viele politische Interessen und auch Wirtschaftsinteressen drinnen sind, dass die Performance einfach leidet. Und die Leute sagen, ja, dann lasse ich überhaupt die Finger davon. Ja. Während die Amerikaner natürlich, ich meine, da hat jetzt ja der Wisconsin State Pension Fund einen riesen Drum. Also ich meine, die haben irgendwie 180 Millionen in Bitcoin gesteckt. Das ist aber nicht einmal 0, also nicht mal ein Zehntel Prozentpunkt so,
ja.
Von ihrem Geld. Ja. Aber die bereiten sich vor und die haben, also das ist halt der Unterschied zwischen dem System und unserem System, ist das System versucht quasi für die Zukunft zu sparen, während wir versuchen, wir haben ein Ponzi-System, nennen wir es beim Namen, ist ein Schneeballsystem. Es muss immer mehr Leute reinkommen, wie du sagst, und das ist bei uns genauso, es ist lopsided durch die Demografie, und es lässt sich eigentlich nur noch durch Migration und dann durch eine rasche Umstellung auch der ich sag mal, Geburtenpolitik lösen. Mhm. Aber das ist dann auch wieder ein Staatseingriff eigentlich.
Ja, ganz genau. Und das ist ja eben, ich meine, du kannst schon sagen, es ist sehr wenig, oder, von Wisconsin State Pension Fund, aber es ist ein Start. Also, ich meine, wir sind da in Europa, wir sind ja da meilenweit davon entfernt.
Entschuldige, also müssen wir mal auch unten bleiben. Ja, also, weil wir reden da von Bitcoin 1 Million, Bitcoin 7 Millionen, aber Bitcoin ist jetzt was zwischen 60.000 und 70.000 wert. Ist nahe einem Allzeithoch seit einiger Zeit und einer Seitenwärtsbewegung, aber wir haben ETFs, wir haben einen US-Wahlkampf, in dem das plötzlich vorkommt. Wir haben State Pension Funds, die in Bitcoin investieren. Also sozusagen die Story, die wir auch jetzt die letzten Jahre erzählt haben, sie entsteht vor unseren Augen. Und es könnte all das auch nicht sein. Es könnte all das auch einfach nicht passieren, weißt du?
Ja, also ich bin super happy damit. Also ich wirklich genauso wie du sagst, oder? Wir erzählen irgendwie diese Story, es wird im Mainstream ankommen, es wird sich sehr, sehr viel stärker in der traditionellen Finanzindustrie etablieren. Und das passiert alles, oder? Und da bin ich auch wirklich, also jetzt aus Schweizer Perspektive, sind viele Kantonalbanken jetzt, ich meine, es sind staatlich unterstützte oder besicherte Banken, die haben jetzt angefangen mit Bitcoin, mit einem Offering, oder? Sind wir noch in den im Anfangsstadium, aber das passiert und die Leute verstehen das, oder? Und ich glaube, das stimmt mich schon enorm zuversichtlich. Also
kann ich bei einer Schweizer Bank, bei einer Kantonalbank dann eine Art Bitcoin-Konto führen? Ist das schon möglich?
Ja, genau. Ja. Also es gibt jetzt sicher drei Kantonalbanken und dann gibt es auch noch die PostFinance, ist auch eine Staatsbank. Kann man gut finden oder nicht. Ich finde es nicht so gut, aber nun ist ein anderes Thema. Aber ja, die bieten das alles an, oder? Und beispielsweise die LuKB, die Luzerner Kantonalbank, das muss man jetzt auch mal positiv erwähnen, die haben das alles selber aufgebaut. Also die ganze Verwahrungslogik etc. Also das ist schon ein starkes Zeichen, oder? Weil das hat auch Corporate Governance Implikationen. Das ist nicht einfach so, dass man mal sagt, ja, wir haben da irgendeine Partnerschaft mit irgendwie einem anderen, mit einer Bitcoin-Bank oder wie auch immer, sondern die haben das, oder wenn man das mal den Prozess dann auch anschaut, die haben Budget beantragt, das wurde von ganz oben abgesegnet und dann hat man gesagt, ja, wir investieren das, wir sprechen das Innovationsbudget. Das ist schon stark, oder?
Und das dauert Jahre.
Ja, genau. A, dauert das Jahre. B, du musst dir das alles aufbauen. C, du musst über all die Gremien, oder? Und für das musst du auch die verstehen, wie das funktioniert in einer größeren Firma oder in einer Bank. Oder dass so viel Regulation, so viele rechtliche Themen sind da drin. Das dauert einfach eine Weile. Die ZKB Zürcher Kantonalbank, dasselbe, die sind da auch enorm stark, oder? Und das sind schöne Zeichen, das ist gut, oder? Das geht in die richtige Richtung. Da ist auch wirklich mittlerweile sehr viel Know-how drin. Oder ich habe einige Gespräche jetzt schon geführt. Da muss ich sagen, das ist beeindruckend und das ist schön. Oder? Also ich finde das gut. Das, das kann, und um deine Frage zu beantworten, ja, du kannst ein Konto da haben und kannst du Bitcoin kaufen. Und
die halten das dann
für dich? Ja, die halten das für dich.
Jetzt. Das ist dann quasi die Alternative zum ETF eigentlich.
Ja, genau. Aber die haben das, also die haben das bei sich jetzt auch, nicht bei allen, aber bei einigen ist das auch Off-Balance-Sheet. Also das heißt, wenn jetzt die Bank, dann hast du als erstes hast du die staatliche Absicherung und dann ist es trotzdem noch, sind es immer noch deine Bitcoin, ist nicht auf ihrer Bilanz.
Weißt du, wie das nachgefragt wird?
Ich habe Unterschiedliches gehört, oder? Es gibt da sicher noch viele Fragen, die viele Leute möchten es auch noch verstehen. Und ich glaube, da müssen wir auch, aber da sind wir ja jetzt auch alle dran, auch die ganze Bitcoin-Community. Und ich versuche da jetzt auch meinen Teil dazu beizutragen, dass wir halt eben auch das Wissen da rausbringen. Und ich glaube, es werden schon viele Fragen gestellt, oder? Also, und das ist gut. Jetzt, wie viel das effektiv schon gekauft haben, kann ich dir nicht sagen. Da habe ich keine Daten, respektive darf ich auch gar nicht darüber reden bei gewissen. Und aber andere haben, was ich sagen kann, jetzt auch insbesondere bei der Lukab, die haben das auch gemacht, weil sie gesehen haben, dass es relativ viele Abflüsse gibt. Mhm. In Richtung Bitcoin Broker, oder? Und die haben dann gesagt, das ist ja spannend, oder? Also natürlich möchten sie das lieber selber anbieten, oder? Und ich glaube, das ist, der Markt spielt da und der Markt spielt wie immer. Der Markt findet einen Weg und zeigt dann auch den Weg auf bei allen Akteuren.
Phil, was ist denn dein Weg eigentlich? Weil wir wissen ja so wenig über dich. Du bist aufgetaucht bei mir im Kanal als jemand, der sich offenbar sehr gut auskennt mit Makroökonomie, mit dem Schweizer Finanzmarkt, ganz klar. Jetzt bist du seit einem Monat auf eigene Faust draußen. Fangen wir vielleicht mal damit an. Woher kommt der Name Berglinde? Was heißt das? Woher kommt, was soll das?
Also Berglinde kommt davon, dass ich bin an einem Hügel aufgewachsen, in einem Dorf, das ist der Lindenberg. Und beides, also Berge und Bäume, die stehen für mich für Beständigkeit, für langfristige Orientierung. Und ganz ehrlich, sind einfach auch ist etwas Wunderschönes. Mhm. Etwas natürlich, was auch die Schweiz, und das ist ja meine Heimat, auch auszeichnet. Oder? Also, und deswegen habe ich mich für diesen Namen entschieden, weil es für mich auch einen persönlichen und privaten Wert hat quasi. Von daher komme ich. Ja, zu meinem Hintergrund. Also ich habe ursprünglich mal Finance and Banking studiert, da Master gemacht und dann habe ich aber eigentlich immer in der Tech-Industrie gearbeitet. Also ich war zuerst bei Google in Dublin, Business Development habe ich da gemacht und dann habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet, 2014, das ist ein Fintech-Startup, KMU-Finanzierungsplattform, habe das 6 Jahre lang führen dürfen, durch alle Ups und Downs und was alles so mit sich kommt, sehr viel Naivität am Anfang, einige Dinge gut gemacht, viele Fehler gemacht, klar. Auch eben, wir waren VC gefundet, also wir hatten VC-Investoren, waren da richtig, richtig in einem Hype drin, haben relativ schnell sehr viel Geld bekommen und eben dann falsche Entscheidungen auch getroffen. Aber im Endeffekt, nach 6 Jahren, konnten wir das Unternehmen doch noch verkaufen. Es war kurz vor den Covid-Lockdowns, das war wirklich auch Glück, muss man sagen. Und es hat im Endeffekt gut funktioniert mit allen Hiccups auf dem Weg. Und bin dann eigentlich jetzt Geschäftsführer von einer Tochterunternehmung von der Raiffeisenbank und der Mobiliar anfänglich. Also das ist die größte Retailbank in der Schweiz und eine der größten Versicherungen. Die haben eine Real Estate-Plattform, wollten die aufbauen. Und ich durfte das führen jetzt 3 Jahre lang. Es war am Anfang eben Joint Venture 50-50 und dann hat das die Versicherung, die Mobiliar hat das dann zu 100% übernommen. Konnte da auch sehr viel lernen, wie das so mit in Corporate-Strukturen funktioniert, oder? Und eben deswegen habe ich das auch vorher gesagt mit der LukaB, oder? Das ist, oder mit den Banken, das dauert, das ist enorm schwierig, durch diese Strukturen durchzukommen, oder?
Und du musst ja, also der junge Banker oder von mir aus auch alte Banker, der sagt, ich mache jetzt eine Bitcoin-Idee, der muss sich erstmal überlegen, ob er dieses Reputationsrisiko überhaupt eingeht, da zum Chef zu gehen und zu sagen, machen wir jetzt einen auf Bitcoin.
Ja, ja, ganz genau. Und deswegen, das muss man schon sagen, das ist beeindruckend. Das findest du also nicht in jedem Corporate und da ziehe ich meinen Hut. Also das ist wirklich stark. Aber ich habe das jetzt das 3,5 Jahre gemacht und ich habe parallel Zeit, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe 2015 das erste Mal von Bitcoin gehört. Es war an einem Event, so Startup-Event, habe ich den Gründer von Bitcoin Swiss, der hat präsentiert, Niklas Nikolaisen.
Niklas Nikolaisen, kann ich nur empfehlen, die, ja, die Doku aus dem Schweizer Fernsehen, die war ziemlich spannend.
Ja, ja, das ist ein spezieller Charakter.
Aber ich muss sagen, also dafür, dass er so ein spezieller Charakter ist, fand ich die Darstellung A fair und B, er kommt eigentlich sehr sympathisch rüber.
Absolut. Und ja, ehrlich gesagt, also ich finde ja, find das auch super, auch aus Schweizer Perspektive. Er gibt sein Geld aus und das ist gut. Das, ja, unterstützt auch die Wirtschaft. Und mei, ich mag ja auch spezielle Charaktere. Das ist ja auch, das macht ja das Ganze auch ein bisschen schöner, farbenfroher, oder?
Also Bitcoin sind knapp, aber Bitcoiner mit speziellem Charakter sind nicht knapp.
Ja, das stimmt. Ja, 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 da gibt es eine relativ hohe Dichte. Ja, ja, aber eben, zurück noch mal kurz. Eben, ich habe das erste Mal gehört, dann habe ich den ganzen Krypto-Hype 2017 irgendwie durchgemacht, so am Rande, ohne wirklich mich damit auseinanderzusetzen. Und dann ab 18 habe ich mich, schon auch immer politisch sehr interessiert und auch seit dem Studium, auch für die makroökonomischen Themen halt, die haben mich immer fasziniert. Ich habe sehr viel darüber gelesen und mache das auch heute noch. Und irgendwie hat sich dann so über 18, 19, 20, insbesondere 2020 mit den ganzen Covid-Lockdowns, haben sich für mich verschiedene Themen, haben ein stimmiges Bild gegeben oder eben nicht stimmig. Oder? Also wir hatten da die Interventionen der Notenbanken, dann hatten wir die politischen Maßnahmen und ich habe mich schon immer, hatte ich mir Fragen gestellt oder wie das Ganze funktionieren soll, schon seit dem Studium. Und schlussendlich habe ich dann gesagt, okay, da, dieses Ding, wo ich ja immer noch irgendwo eine Position habe, vielleicht wäre es dann doch jetzt mal an der Zeit, dass ich mich wirklich intensiv damit auseinandersetze. Das war irgendwie so 19, 20 oder 2020 im Lockdown habe ich dann wirklich jede freie Minute in Bitcoin investiert. Ich habe da sogar wirklich, bin immer ins Office gelaufen, dass ich Podcasts hören kann. Ich habe da locker 1,5 bis 2 Stunden jeden Tag investiert, mindestens.
Hörst du Podcasts auf normale Leute? Geschwindigkeit, da kannst du schon raus.
Ja, bei mir ist das immer so. Schweizerdeutsch etwa Geschwindigkeit 2, Deutsch etwa 1,5 und Englisch muss ich dann auf 1,2. So, das sind so ungefähr meine Geschwindigkeiten.
Ist Schweizerdeutsch nicht automatisch auf 2? Das klingt für mich auch von Haus aus schneller.
Ja, ja, gut, für dich, für mich nicht. Ja, ja, auf jeden Fall, eben habe ich dann ab Mitte 2021 habe ich dann angefangen mit dem Bitcoin-Newsletter Copernic für Copernicus am Anfang und habe das immer einfach als so Seitenprojekt gemacht. Oder? Und ich wusste immer, dass ich zurück ins Unternehmertum möchte, wusste ja auch immer, dass ich das dieses Mal anders machen möchte. Ich möchte vor allem am Anfang keine externen Investoren, ich möchte das selber finanzieren, weil ich hatte das VC, das Business Angels VC-gefundete, dann das Corporate-gefundete Startup. Und jetzt möchte ich das wirklich halt alleine mit möglichst tiefen Kosten und alles selber finanzieren am Anfang. Das war eigentlich mein Ziel und das mache ich jetzt mit Berglinde, oder? Und jetzt habe ich, was ich einfach gesagt habe, ich möchte ein B2B-Business aufbauen, also ich möchte für Unternehmen da sein und die Vorzüge von Bitcoin aufzeigen können. Und ich möchte halt sagen, ich möchte nicht den Fehler machen, den ich selber schon bei Advanon, also beim ersten Startup gemacht habe und jetzt auch bei mehreren Startups, bei denen ich irgendwo involviert bin noch, ich berate sie oder auch irgendwo mit kleineren Investments noch, sehe ich halt immer den gleichen Fehler. Es ist immer so, wenn du Geld aufgenommen hast von Investoren, dann wird enorm viel Geld einfach ausgegeben am Markt vorbei, oder? Und das ist ein großes Problem. Und ich muss auch eben ganz klar sagen, wir haben diesen Fehler auch gemacht. Das ist jetzt auch nicht überraschend, oder? Du kriegst das Geld gerade, bist irgendwie ein Jungunternehmer und dann bleibst du viel zu lange an einem Produkt, das du A, entweder nicht am Markt testest oder B, einfach am Markt vorbei entwickelst. Und dann merkst du, oh, da ist niemand bereit, dafür zu bezahlen. Oder? Und diesen Fehler möchte ich halt verhindern. Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich starte jetzt mal alleine und schaue wirklich mit Education, also mit Ausbildung von Unternehmen und dann aber auch mit Consulting, oder dass ich der Finanzindustrie helfen kann, Bitcoin zu verstehen, dass ich ihnen auch aufzeigen kann, welche Optionen gibt es und eben auch ja, anderen Unternehmen natürlich auch. Und ich bin da aber wirklich, muss ich auch sagen, ich bin noch relativ früh, bin bei der Positionierung noch nicht ganz 100% klar. Ich habe mir da 3 Monate gegeben, wo ich gesagt habe, ich teste jetzt, mache verschiedene Tests mit verschiedenen Industrien, yeah, und dann muss ich da unbedingt runterbrechen. Und
das ist spannend, das heißt, du du weißt ungefähr, welche Richtung du willst, möchtest aber erst den Markt mal austesten, bevor du überhaupt dich festlegst, was jetzt eigentlich der Fokus ist. Also der Fokus ist Bitcoin, ist klar.
Genau.
Aber du weißt noch nicht genau, wo ist eigentlich der Markt für die Dienstleistungen, die du anbieten möchtest.
Ja, ganz genau. Also das
ist sehr spannend.
Ja, weil wenn ich etwas gelernt habe, ist dann, ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Also,
ja.
Und gerade der Markt, oder das ist so, das siehst du so viel. Du hast eine Idee und die ist vermeintlich gut und dann entwickelst du das in diese Richtung. Aber der Markt hat andere Bedürfnisse, oder? Und ich möchte halt wirklich einfach so nahe wie irgendwie möglich am Markt sein. Und ich glaube schon, die Opportunitäten im Bitcoin-Bereich, die sind gigantisch, die sind riesengroß, oder? Und ich möchte jetzt halt aber wirklich, dass mir der Markt auch sagt, okay, dafür sind wir bereit zu bezahlen. Deine Dienstleistung macht Sinn und dann entwickeln wir uns in diese Richtung, oder? Also mein Ziel ist, in 2-3 Jahren dann auch ein eigenes Produkt zu entwickeln, aber ich möchte das eigentlich gerne aus dem eigenen Cashflow machen. Und, ja.
Ich meine, willkommen im Club, ja? Also nochmal, weil das ist auch meine Herangehensweise immer gewesen. Ich habe auch am Anfang die Möglichkeit gehabt, Investoren reinzunehmen, habe das tatsächlich, obwohl es wirklich... A, ein toller Erfolg ist, das von Anfang an die Möglichkeit zu haben, und B, natürlich auch irgendwo mich beruhigt hätte, nicht getan, weil ich habe eben in meinem Job davor auch die Erfahrung gemacht, wenn du keinen Bezug hast zwischen Leistung, Markt und Finanzierung, dann hast du auch keine Richtung, dann weißt du auch gar nicht, was funktioniert, wo willst du hin, was kommt an, was kommt nicht an, und gerade in unserer Branche sozusagen, ob das jetzt kommt Content-Produktion oder Beratung ist ja nicht kapitalintensiv oder zumindest nicht sehr kapitalintensiv.
Genau.
Ja, es geht eher um unsere Arbeitszeit einmal am Anfang und natürlich, wir sitzen jetzt hier im Studio, das ist natürlich schon eine Investition, die ich aber keine Sekunde bereut habe, aber es ist eben möglich, das auf eigene Faust zu machen.
Ja, ganz genau. Nein, das ist auch meine Herangehensweise, oder? Und ich meine, das ist schon noch wichtig, oder? Ich möchte das auch klarstellen. Ich habe nichts gegen externe Investoren, oder? Ja. Ich hatte vor allem, wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis mit allen unseren Investoren. Und ich glaube auch, dass es durchaus Sinn macht, wenn du ab einem gewissen Zeitpunkt Geld aufnimmst. Das ist unbestritten, oder?
Wenn du aber schon weißt, was du tust.
Genau, ja. Genau. Und das ist eben der, ich glaube, das Problem ist, dass du Geld aufnimmst am Anfang und du weißt noch gar nicht, was du tust, oder? Und dann gerade in den ersten paar Jahren, dann bist du vielleicht eben noch ein bisschen zu naiv und du hast Angst vor einem Pivot. Bei uns war das zumindest so, oder? Wir hatten Geld auf dem Bankkonto und dann haben wir uns auf eine Idee versteift quasi. Und der Markt hat uns eigentlich schon relativ deutliche Zeichen gegeben, hat uns gesagt, hey, da gibt es durchaus einen anderen Markt, da gibt es ein Bedürfnis. Aber wir haben uns am Anfang, wir haben auch damit Geld gesucht, oder wir haben auch uns auf ein Produkt versteift. Und ich glaube, rückblickend, das war ein Fehler. Jetzt, das war ganz klar unser Fehler aus dem operativen Team, oder ich möchte das schon klarstellen. Das ist nicht, dass man da sagen kann, ja, das sind die Einflüsse von Investoren. Das ist nicht der Fall, sondern aber es incentiviert dich falsch, oder? Und ich glaube, das siehst du überall, oder? Das ist menschlich. Das sehen wir ja auch in der Politik und in anderen Unternehmen. Es incentiviert dich falsch. Und ich möchte einfach diesen Fehler irgendwie verhindern. Und deswegen sage ich, gut, sobald ich weiß, ich gebe mir 2-3 Jahre, sobald ich weiß, das passt, da gibt es eine Nachfrage danach, dann schauen wir nochmal. Oder dann vielleicht ist das dann ein Thema. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also ich möchte auch klar sagen, ich habe Zeit jetzt mit Berglinde, ich gebe mir die Zeit. Soll auch organisch wachsen können und halt auf einer soliden, gesunden Substanz.
Sehr spannend.
Ja.
Hast du schon erste Anfragen, erste Aufträge?
Ja, es kamen jetzt einige Aufträge, die sind jetzt noch sehr, breit diversifiziert, oder da kann man auch Bitcoin-Startups beispielsweise, oder das ist auch sehr spannend, weil da habe ich jetzt genau das auch gesehen, oder da gibt es enorm coole Startups, die haben technisch, sind die richtig, richtig gut, wenn ich das hier vielleicht auch kurz sagen darf. Also Lipa beispielsweise aus der Schweiz.
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus an Lipa. Die sind sackstark, wirklich technisch. Die haben wirklich so großartige Substanz aufgebaut. Aber auf der Business-Seite sind sie, glaube ich, gibt es jetzt noch Verbesserungspotenzial, oder? Und das schaue ich mit Ihnen an, oder? Und das ist sicher spannend. Dann arbeite ich mit einer Bank und dann habe ich noch ein KMU im Bereich der Solarindustrie und dann Bitcoin Mining, wie man das am besten optimieren kann. Also quasi das Zusammenspiel Batterie, Solarpanels, eventuell Windkraft und Bitcoin Mining. Oder das, da gibt es enorm spannende Herangehensweisen, muss ich auch fairerweise sagen. Da lerne ich noch sehr viel auch.
Und mit denen beginnt dann nämlich an das Gespräch nicht mit der Frage nach dem Bitcoin-Preis.
Nein, genau, ja. Der ist irrelevant, ja, ganz genau, ja. Und das ist enorm spannend. Also da, aber eben, das ist jetzt noch zu breit, glaube ich, langfristig. Da muss ich sicher noch eingrenzen. Aber ja, das ist beispielsweise schon ein Learning. Oder ein anderes Learning ist auch, ich dachte am Anfang, der Weg zum eigenen Produkt ist Education, Consulting, Produkt. Oder so drei Schritte habe ich mir aufgezeigt. Da habe ich gesagt, okay, Education, mache ich irgendwie Kurse, Online-Kurse. Jetzt hat sich gezeigt, gerade wo es eine große Nachfrage gibt nach Kursen, ist vor allem in der Finanzindustrie. Aber da möchten die alle, die möchten irgendetwas über die Kryptowelt erfahren. Und ich habe gesagt, aus Prinzip, ich möchte mich nur noch für etwas einsetzen, wo ich wirklich daran glaube und was ich will, wo ich halt auch den Sinn dahinter sehe. Also ich mache wirklich nur Bitcoin, oder? Und dann habe ich gemerkt, da komme ich schon an Grenzen, wenn ich so Online-Kurse anbiete. Hätte ich jetzt Investoren gehabt, hätte ich wahrscheinlich einen ganzen Online-Kurs aufgebaut und dann gemerkt, oh, das interessiert aber leider gar nicht so viel, oder? Also habe ich das so gemacht, dass ich einfach eine Landingpage online geschaltet habe und jetzt hat mir halt der Markt gesagt, ja, ich habe durchaus Besucher auf der Webseite, aber niemand interessiert sich für diese Kurse einfach so, oder? Also muss ich das anpassen. Also was ich gesagt habe, ist, okay, ich passe den ganzen Education-Bereich, den packe ich unter Consulting, weil es durchaus immer noch sehr zentral ist, dass irgendwie Banken, dass sie Bitcoin wirklich verstehen oder auch andere Industrien natürlich und biete das dann, aber dezidiert nur innerhalb einer Unternehmung und nicht als öffentlicher Kurs. Oder das ist so die Herangehensweise.
Bist du vorbereitet darauf, dass dein Timing, ich möchte nicht sagen, besser ist als meines, aber sagen, du bist jetzt knapper dran am Bullenmarkt, möchte ich damit sagen. Also du hast jetzt nicht mehr die Zeit, die ich zum Beispiel hatte, die letzten 2,5 Jahre, den Markt zu testen. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also du läufst jetzt ein bisschen Gefahr, in diese Euphorie reinzukommen. Und das geht dann aber alles sehr schnell und dann geht es wieder runter und wir kennen das. Das Interesse geht dann von einem Tag auf den anderen zurück und spätestens, wenn in den Nachrichten war, Bitcoin ist jetzt auf $70,000 abgestürzt, Bitcoin ist tot, ja, dann wirst du auch von den Omas im Park bemitleidet eigentlich. Und,
ja, gut. Gut, ich habe schon 2,5 Jahre jetzt ein Newsletter geschrieben. Der hat pro Ausgabe lesen den irgendwie so 1500 Leute im Schnitt. Da kommt auch Feedback, oder? Das ist schon spannend. Das habe ich diesbezüglich. Jetzt klar, ökonomisch noch nicht. Aber auch da, oder? Ich bin mir ja diesen Zyklen absolut bewusst. Und ich möchte nicht eine große Kostenbasis aufbauen. Ich werde keine 10 Leute einstellen in den nächsten 12 Monaten. Ganz sicher nicht. Also, wenn das jetzt kommt, dann ist das gut. Und wenn plötzlich wieder, wie du sagst, der Bitcoin-Preis ist wieder abgestürzt auf 70.000 und wir sind dann wieder in irgendwie 1,5 Jahren ist tote Hose, dann bin ich relativ zuversichtlich.
Das kommt sicher. Also was heißt sicher? Natürlich nichts ist sicher im Leben, außer der Tod und die Steuer. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach vernünftig, trotz allen Dingen einfach davon auszugehen, dass es so weitergeht, wie wir es bisher gesehen haben, auch von der Stimmung im Markt, von der Dynamik und das passt auch zum Power Law, aber eben auch das. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, das ist eigentlich eine gute Frage, glaubst du, wir sind noch früh? Weil ich bin nämlich, ich möchte dich da nicht auflaufen lassen, aber ich komme langsam zu dem Schluss, dieses, oh, we are so early, ja, ist ein bisschen, da lügt man sich, glaube ich, ein bisschen selbst an. Ich glaube, wir sind nicht mehr so früh. Wir sind, wie gesagt, die ersten Schweizer Banken, und ich würde übrigens, so wie du das erzählst, sagen, dass die Schweizer da deutlich schneller unterwegs sind, mal wieder als die Deutschen oder die Österreicher. Also gerade im österreichischen Bankensektor tut sich da noch nichts Vernünftiges. Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der Ingoldsby Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Mark uns mit dem Bitcoin Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Aber dass doch da schon ETF-Banken, Pensionsfonds, klar, es ist der Anfang. Es sind die ersten Testläufe, aber es ist jetzt nicht so, dass das Ganze, also jetzt, wenn wir mal im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf angekommen sind, ich meine, viel mainstreamiger wird es dann nicht mehr.
Ja, das stimmt. Also ich habe mir das auch schon überlegt. Ich glaube, wir sind sicher nicht mehr so früh, wie das in Bitcoin-Kreisen immer mal wieder gesagt wird, oder? Also du hast ja immer diese Adoptionskurven, oder? Und dann hast du diese Super Early Innovators. Und ich meine, diese Phase ist durch. Da müssen wir uns klar sein.
Seit langer Zeit, genau.
Und jetzt kommen wir, ich glaube schon, wir kommen in die Early Innovators, die zweite Stufe, die ist wahrscheinlich auch durch. Ich glaube, wir sind am Anfang der Early Mainstream Adoption. Weil ich glaube schon, auch wenn ich jetzt mit meinen Freunden rede und so, die immer noch teilweise das Gefühl haben, ich bin so ein Bitcoin-Spinner, das Wissen ist noch nicht groß. Also das ist immer noch, die Meinung ist immer noch da, ja, das ja alle diese Crypto-Coins und whatever, und da können ja x neue Coins auf den Markt kommen. Das Wissen ist sehr limitiert. Also von daher denke ich mir dann schon wieder, ja okay, also da gibt es schon, ich glaube in der breiten Masse ist das Wissen ist noch klein, viele haben in irgendeiner Art und Weise hatten Kontakt damit und haben vielleicht auch sogar schon mal einen gekauft oder so, aber von daher, in der ganz breiten Adoption, glaube ich, wir sind am Anfang. Ja.
Aber da ist eben die Frage, und die muss man sich, glaube ich, stellen. Was ist denn die ganz breite Adoption? Weil wir haben vorher Bitcoin verglichen als Store of Value. Ich war mit Seele in Prag, Bitcoin als Capital, also wirklich, also wir haben es ja auch angedeutet, ja, die Rekapitalisierung der Wirtschaft durch einen steigenden Bitcoin-Preis. Also auf der einen Seite die Überschuldung und die Inflation, auf der anderen Seite ein wertsteigendes hartes Asset. Der Immobilienmarkt ist ja auch so groß, wie er ist, ohne dass jetzt jeder auf der Straße sich mit Immobilien auskennt. Weißt du, der Aktienmarkt ist so groß, wie er ist, ohne dass jeder von deinen Freunden, weißt du, wie groß ist das Wissen über Aktien bei denselben Leuten, die sich bei Bitcoin nicht auskennen?
Überschaubar.
Das ist das, was ich meine. Das heißt, zu sagen, 10 Leute zu fragen, was sie von Bitcoin verstehen, und daraus eine mangelnde Massenadoption abzuleiten, ist wahrscheinlich ein Druckschluss. Es müssen nicht alle verstehen.
Ja, das ist korrekt. Aber was man schon sagen kann, oder? Die breite Masse ist ganz sicher im Aktienmarkt investiert. Sie verstehen vielleicht die Aktie nicht, aber sie sind über verschiedene Sparpläne etc. sind sie in irgendeiner Art und Weise, partizipieren sie am Aktienmarkt. Also
in Österreich und in Deutschland ist die breite Masse nicht im Aktienmarkt investiert.
Nicht mal über irgendwelche Vorsorgeprodukte oder so.
Also wir haben eine Aktienquote von je nach Berechnung zwischen 5% und 15%. Und die Vorsorgeprodukte, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich nehme nicht an, dass es dort viel besser ist, aber die Vorsorgeprodukte sind ja jetzt wieder diskutiert über die Aktienrente in Deutschland. Mhm. Ja, in Österreich ist das absolut minimal. Es gibt ja einen Grund dafür, warum der Kapitalmarkt in ganz Europa so gering ist und so klein ist. Und die ganz Großen, deswegen sage ich schon, dass es in der Schweiz einen Kapitalmarkt gibt, so eine Nestle und so, das gibt es ja sonst nirgends.
Das ist korrekt. Ich weiß die exakten Zahlen nicht, aber was ich dir schon sagen kann, ist, allein über unsere zweite Säule, also die berufliche Vorsorge, da bist du gezwungenermaßen bist du am Kapitalmarkt, weil das ist alles kapitalmarktgedeckt, oder? Also da partizipierst du in irgendeiner Art und Weise. Jetzt weiß die breite Masse, wie genau das Portfolio einer Pensionskasse zusammengesetzt ist. Nein, wahrscheinlich nicht.
Nein, wichtig ist nur, dass es CO2-neutral ist.
Ja, genau.
Ja, wirklich. In Österreich, wenn du die Abfertigung neu heißt, das ist so die Teil der Mitarbeiter gedeckt. Und das ist eben der ganz große Murks. Ne? Da haben sie gesagt, wir machen da erst einen Teil Kapital gedeckt, und dann kamen die Politiker und die Linken und haben gemeint, ja, aber das muss halt mit Kapitalgarantie sein. Und daraufhin wurde natürlich bereits die Rendite gedrückt, und dann wurden dann noch, ja, und grün muss es auch sein. Und dann kamen die Kassen, die das verwalten, und gesagt, ja, wir müssen mindestens X% Gebühren draufschlagen, ja, und am Schluss läuft es dann darauf hinaus, dass jeder Österreicher, der arbeitet, bekommt einen Brief zugeschickt. Die Performance war schon wieder katastrophal, aber Alles CO2-neutral.
Mhm. Ja, immerhin.
Ja, immerhin.
Ja. Ja, ja. Also gut, diese politischen Strömungen, die hast du bei uns auch. Also das ist das so Minimal- und Kapitaldeckung hast du in der zweiten Säule auch. Dritten Säule, das ist Private. Das Privat. Genau, ja. da kannst du mehr Risiken eingehen oder das kannst du von den Steuern abziehen. Das hat also auch seine Vorteile. Aber da kannst du mehr, kannst jetzt beispielsweise sagen, okay, wenn ich habe 95% Aktienquote oder also hast du einen gewissen Spielraum.
Und was ist, du kannst von den Steuern abziehen?
Ja, du kannst jetzt in der Schweiz sind das rund 7.000 Franken, darfst du pro Jahr einfach da einzahlen und ja. Das ziehst du dann von deinem Einkommen ab bei den Steuern.
Nein, das geht bei uns nicht. Ja. Das sollte bei uns auch gehen, weil das ist natürlich smart. Aber das ist dann natürlich, da ist dann die Schweiz liberaler, offener auch gegenüber Vermögensaufbau, weil das wird natürlich in Österreich nicht umgesetzt, weil das können sich eh nur die Reichen leisten.
Ja, also, genau, was hier Schwachsinn ist, oder? Also nein, das ist sicher, aber es ist auch sehr stark durchreguliert, oder? Also da gibt es schon auch noch Optimierungspotenzial, auch in der Schweiz. Aber das geht. Also die private Vorsorge eben bis zu 7.000 Franken pro Jahr und du hast ein bisschen Spielraum, wie du das investieren möchtest. Oder jetzt kannst du auch nicht frei wählen.
Kann ich Bitcoin kaufen?
Naja, jetzt gibt es, du kannst 5% in alternative Anlagen und jetzt haben gewisse...
Aber kann ich machen 5% Bitcoin, 95% MicroStrategy-Aktien?
Ja, eben nicht. Ja. Eben nicht. Also 5% kannst du beispielsweise in ETFs, Bitcoin-ETFs anlegen.
Die wiederum in der Schweiz handelbar sind. Ja. Du kannst jetzt nach Zürich fahren und deinen Broker aufmachen und kannst BlackRock ETF kaufen. Ja. Das kann ich nicht.
Ja, genau. In der dritten Säule kann ich das privat sowieso, ist kein Problem. In der zweiten Säule ist das noch nicht erlaubt. Aber das kriegen wir auch noch hin und dann ist das nicht schlecht. Aber leider kann ich nicht die 95% in MicroStrategy, das geht nicht. Also das kann ich dann nur in irgendwie breit diversifiziert MSCI World Aktienfonds. Aber es ist immer die Frage, was nimmst du als Benchmark, oder? Nehme ich Deutschland, Österreich und Frankreich als Benchmark, dann ist das gut. Nehme ich die USA als Benchmark, ist es schlecht.
Ja, also ich mache mir jetzt um deine Portfolio, ich mache mir jetzt keine akuten Sorgen, dass in den Prozentvergleichen deiner persönlichen Portfolioallokation Bitcoin unterrepräsentiert ist.
Nein, ganz sicher nicht. Nein, 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 das passt.
Also das können wir abhaken. Das ja, weißt du eigentlich, du hast ja vorher von Jesse Myers erzählt. Weißt du, wer Krösus war?
Nein.
Krösus war der 600 vor Christus, der Erfinder der ersten Goldmünze.
Wirklich?
Ja.
Ah, spannend.
Also es war eine natürlich, das hat Elektrum geheißen, es war eine natürlich vorkommende Gold-Silber-Legierung rund um die das war irgendwo in der Türkei, Anatolien heute. Mhm. Und zwar da war das Königreich der Lydien. Und Krösus war eben der als erster quasi eine Art staatliche Standardisierung vorgenommen hat und lustigerweise auch sofort sein Gesicht drauf geprägt hat. Also das ist wirklich von ab Minute 1 war das die Idee, ja. Und diese Münzen haben eben dafür gesorgt, weil er diese Standardisierung geschaffen hat in diesem Wirtschaftsraum, 600 vor Christus, lange her, ja, dass der wahnsinnig reich geworden ist aufgrund der positiven Effekte dieser stabilen und frei handelbaren Währung. Und daher kommt dieser Ausdruck reich wie ein Krösus noch heute.
Ja, das ist spannend. Nein, das wusste ich nicht. Und Elektrum hat er geheißen.
Ich möchte sagen, es hat Elektrum geheißen, so wie eine sehr frühe bekannte Krypto-Wallet. Ja, ja. Ja. Aber ich wenn ich jetzt falsch liege, dann schreibt es in die Kommentare und prügelt mich auf Social Media. Wir sind ja nicht bei Joe Rogan. Ich habe hier niemanden sitzen, der das schnell mal googeln kann. Ja?
Ja, leider nicht, nein. Aber das ist spannend. Okay, das ist sehr interessant. Das wusste ich nicht. Also Jesse Myers hat da guten, nicht nur zum aktuellen Geschehen, auch zum historischen Geschehen.
Einen guten Bezug genommen, auf jeden Fall. Gut, also dann bringen wir es jetzt mal zum Abschluss. Haben wir gesagt, okay, wir haben uns mit dem Preis beschäftigt, wir haben einige wichtige Aspekte, den Schweizer Markt haben wir uns angesehen, wir haben uns deine Pläne angesehen, jetzt kommen wir wieder zurück zu Bitcoin, zum Preis und zur Adoptionskurve. Was ist so das, was du erwartest für die nächsten, sagen wir mal bis Jahresende, auf der Story-Ebene, also Preis können wir auch gerne reden, aber jetzt haben wir ja schon die ETFs. Was ist das Nächste? Ist es jetzt der US-Wahlkampf?
Ja, also ich glaube, das ist ganz klar der US-Wahlkampf. Ich meine, da wird es sicher ein Riesenthema, oder? Also du hast jetzt gesehen, oder du hast aktuell hast du irgendwie 2 bis 2,5 ernsthafte Präsidentschaftskandidaten. Übrigens ein separates, sehr spannendes Thema, wie um alles in der Welt ein Land mit 300 Millionen Leuten diese 2 Kandidaten an der Spitze hat, finde ich sehr interessant, auch die Dynamiken der Politik mal da wieder zu diskutieren. Mhm. Aber das würden wir eine andere Büchse aufmachen. Aber das ist ganz klar das dominierende Thema. Oder du hast da Trump, der mit Vivek Ramaswamy schon einen sehr frühen Bitcoin-Advokaten als Berater irgendwie hat. Der war ja auch Kandidat ganz am Anfang.
Aber der ist jetzt im Trump-Camp, oder?
Ja, genau.
Ich verfolge das jetzt nicht im Intim, aber gut zu wissen, ja.
Doch, der ist sehr, also der hat sich ja auch in dem ganzen republikanischen Wahlkampf schon sehr stark als quasi Trump 2.0 hervorgetan und ist jetzt sehr nahe bei Trump und unterstützt ihn da beim Wahlkampf, oder? Und die sind ja jetzt sehr, sehr aktiv mit Bitcoin. Also akzeptieren sie Bitcoin und Kryptospenden. Trump hat die ganzen Bitcoin-Miner getroffen und hat jetzt jede Menge Tweets oder wie man dem auch sagt, auf Truth Social, auf seinem eigenen Netzwerk rausgehauen bezüglich, ja, er möchte die ganze Bitcoin-Mining-Industrie in den USA haben, und ganz in Trump-Manier hat er gesagt, alle restlichen Bitcoin sollen in den USA hergestellt werden. Also das wird sicher zentral und angeblich, wobei da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie vertrauenswürdig die Quelle ist. Angeblich hat er sich auch dafür interessiert, ob denn Bitcoin auch helfen könnte, das US-Staatsdefizit zu lösen.
Aha.
Das hat jemand gesagt, oder weiß ich wirklich nicht, ob das, da muss man auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, oder?
Also ich glaube, was ganz klar ist, und da dürfen wir nicht blauäugig sein, aber auch nicht ultra zynisch, es gibt vor der Wahl, es gibt nach der Wahl.
Ja, genau.
Wenn Trump sich, oder auch Biden, wenn der Kandidat sich da, was zum Beispiel Bitcoin-Self-Hosting betrifft, Bitcoin-Rechten betrifft, wenn der sich da festlegt, dann wird er, glaube ich, sehr, wenn er dieses Wahlversprechen nicht einlöst, das wird ihm sehr schwer fallen, weil es so ein Single-Versprechen, oder weil es auch nur ein gesetzliches Versprechen ist. Also er muss jetzt nicht so wie damals eine Mauer bauen oder irgendwie, ja, sondern, also, aber gleichzeitig natürlich, was er davon umsetzt, wissen wir erst dann, und ob er dann so weit geht, das Ganze dann in der Strategie noch weiter zu involvieren.
Ja, also ja. Ich glaube, das, also sicher nicht realistisch, dass das irgendwie in den nächsten 12, 24 Monaten passieren wird. Aber jetzt bis Ende Jahr, weil eben du hast Trump, der jetzt plötzlich ein sehr starker Befürworter ist, dann hast du RFK, Robert F. Kennedy, ja, Jr., der so als neutraler oder Zwischenkandidat sich positioniert. Der ist sehr, sehr pro Bitcoin schon lange. Der wird jetzt auch an der Bitcoin-Konferenz in Nashville auftreten, hat da einen Speech. Und
stell dir vor, Trump kommt.
Ja, das wär natürlich interessant, ja. Also es wird ganz sicher ein Wahlkampfthema, und ein Wahlkampfthema heißt immer, es gibt sehr, sehr große Medienpräsenz. Und du hast aber, und das finde ich eigentlich noch fast am spannendsten im Ganzen, oder? Weil bei den ersten, also bei Trump vor allem, da bin ich bei dir, oder? Es ist immer vor der Wahl, nach der Wahl, das sind Politiker, ist viel Blabla, und das werden wir noch sehen. Aber was sehr spannend ist, ist auf der demokratischen Seite in der USA, oder? Da hast du mit Präsident Biden, der sich da offensichtlich von der Senatorin Elizabeth Warren ziemlich einspannen ließ, die eigentlich ganz offen gegen Krypto und Bitcoin ist, oder? Also die wollte die Industrie komplett kaputt regulieren und hat auch gewisse Initiativen diesbezüglich lanciert, und die sind krachend gescheitert. Und krachend gescheitert eben nicht mal nur am Gesamtkongress oder im Gesamtsenat, also mit den Republikanern, sondern auch innerhalb der Demokraten. Und das finde ich enorm spannend, oder? Und Biden hat jetzt auch angefangen, dass er Spenden in Bitcoin und Krypto akzeptieren wird. Und das ist
mir tatsächlich neu, muss ich sagen.
Ja, also das wurde in den letzten, glaube ich, naja, letzten paar Wochen wurde das irgendwann mal rumgereicht. Und Das ist natürlich schon interessant, oder? Wenn du jetzt plötzlich, weil ein großes Problem, insbesondere in der amerikanischen Politik, wir haben das auch ein bisschen hier, nicht ganz so ausgeprägt, ist halt dieses Schubladendenken, oder? Es ist immer, sobald eine Seite dafür ist, muss die andere Seite dagegen sein, oder? Und ich habe immer gesagt, Bitcoin ist eigentlich, ist spannend, ist eigentlich gleichzeitig apolitisch und unglaublich politisch, oder? Aber es gibt durchaus Argumente für alle politischen Seiten, pro Bitcoin zu sein. Und offensichtlich verfangen sich da jetzt einige auf der demokratischen Seite auch.
Weil Trump hat ja auch gesagt, dass er Russ Ulbricht begnadigen wird.
Ja. Und Julian Assange eventuell, das würde er prüfen. Das wäre natürlich
auch, wirklich?
Ja, das wäre natürlich ein gigantischer Erfolg, oder?
Bin ich gespannt, also das ist dann schon. Aber wäre natürlich ein Wahnsinn. Aber was ich meine ist, Biden könnte das alles jetzt schon machen. Ne? Also Biden könnte einfach all diese Dinge, die Trump versprochen hat, einfach jetzt rasch umsetzen und ihm den Wind aus den Segeln nehmen. Ich bin gespannt, ob das möglich ist. Also wenn zum Beispiel Russ als Ulbricht zu begnadigen wäre, Biden könnte er heute machen. Und das könnte er dann, ich weiß halt nicht, wie sieht das seine Wählerbasis, ob die das überhaupt mitbekommt.
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Also klar, das könnte er. Wenn man jetzt die Amtszeit von Biden anschaut, darf man durchaus in Frage stellen, ob er immer die besten Berater hat. Glaube ich nicht. Also von daher.
Es ist
also
wahnsinnig schwierig. Man muss ja auch nicht vergessen, da sind natürlich handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Es gibt jetzt offenbar eine neue Ad-Hoc-Koalition zwischen den Crypto-Bros und den Bitcoin-Minern und den Bitcoin-Dingen, die gemeinsame Sache machen, um die Politik zu beeinflussen. Das ist offensichtlich. Also da ist jetzt offenbar eine Art Waffenstillstand auch ausgerufen worden zwischen den Bitcoin und den Shitcoinern. In Amerika, ich sag's nur, also wir sind ja hier, um Berichterstattung zu leisten. Gibt auch jetzt den Aspekt, dass Stablecoins als potenzielle Schiene für A-Dollarisierung und B-Nutzung oder Demand für Staatsanleihen erkannt werden. Paul Ryan im Wall Street Journal. Ich meine, also wenn du mir erzählt hättest, als ich diesen Podcast angefangen habe, vor 2,5 Jahren, dass wir im Jahr 2024 da sitzen, ein neues All-Time-High vor dem Halving erleben, dass wir Bitcoin-ETFs haben, in Amerika eingeführt von BlackRock, insgesamt 11 Stück und dann gleich auch Hongkong und Australien und so weiter, dass wir Schweizer Banken haben, die Bitcoin anbieten, dass wir eine deutsche Bank haben, die Bitcoin anbietet, dass wir Bitcoin als zentrales Wahlkampfthema im US-Wahlkampf sehen werden. All diese Dinge hätte ich dich für komplett irre erklärt. Ich sage, nein, das wird niemals passieren. Es geht eh rasantest.
Ja, absolut. Nein, da bin ich absolut bei dir. Und da muss man auch immer wieder, oder? Bisschen zoom out und auf das große Ganze schauen. Oder ich hatte auch diese Diskussion mit einem guten Freund in den letzten Wochen, als der Preis ging irgendwie runter von 74 auf 65 wieder 1000. Und so, ja, aber wieso fällt der Preis nicht? Das ist komplett irrelevant. Das ist so, schau, meine Worte, oder wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hast, okay, jetzt 2024, wir haben all das. Und 65.000 oder whatever, das ist gigantisch. Also das ist wirklich gigantisch. Und das ist alles andere, ist Beigemüse.
Weißt du, ich fand unsere Diskussion darüber sehr spannend, wie früh wir eigentlich wirklich sind. Weil wenn du sagst, in dieser Adoptionskurve, du hast am Anfang so die Technikbegeisterten, die wirklich super Early Adopters, also die aller earliesten Adopter waren halt dann Helfini und so weiter, aber dann noch später Pizza Day und so weiter, und dann hast du die Spekulatoren, dann hast du die Nutzer von Silk Road, die da gibt es diese Fraktion, die schon sehr früh reingekommen ist, ja. Und dann hast du die ersten, die Events machen, Content machen, Community machen, und alles ist extrem, also Bitcoin kommt ja aus so vielen verschiedenen Richtungen, ist extrem ausgefranst. Und dann solltest du ja, und das meine ich jetzt, also da solltest du ja ab einem gewissen Punkt der langsamen quasi Normalisierung, solltest du ja erwarten, dass dann so Middle-Age-Dudes wie wir auftauchen, mit weißen Hemden und Halbglatze. Ja? Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir sitzen, also dieser Tisch hier und dieses Gespräch hier ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, yes, we're early, wobei noch so early. Und auch sozusagen die Orders of Magnitude, was den Preis betrifft, und auch sozusagen die jährliche Performance. Also Michael Saylor sagt, wir gehen jetzt von 50% pro Jahr aus, und das fällt dann auf 40, 30, 20, und selbst 20% ist noch extrem viel, aber ist natürlich verglichen mit dem, was vorher war, auch super boring. Ja?
Ja, es ist immer noch super. Also das ist ja, oder das ist ja das Absurde. Da bin ich schon bei dir, oder? Und ich habe auch größten Respekt vor den ganzen Cypherpunk-Bewegungen. Ja. Also ja, gigantisch. Die haben eine unglaubliche visionäre Haltung und die haben auch sehr, sehr viel gemacht. Und das muss man auch anerkennen. Da bin ich schlicht nicht. Also ich hatte das Wissen nicht. Ich war da nicht nahe genug dabei. Ich glaube auch, wahrscheinlich hätte ich auch zu denen gehört, die vielleicht mit Glück da irgendwie reingefallen wären und hätten dann aber auch im Verlauf der Zeit hätte ich es wahrscheinlich wieder verkauft. Also weißt du, das ist
alles. Ich habe enormste Anerkennung, gerade von den Cypherpunks, die verstanden haben, dass es da eben Alternativen braucht.
Ja, unglaublich, oder? Oder dann liest du von Hal Finney einen Forum-Beitrag, da schreibt er, ja, das Potenzial ist irgendwie 20 Millionen pro Bitcoin bei einem Preis, das war kurz nach dem Pizza-Day.
War es nicht 10 Millionen pro Bitcoin?
War es 10? Ich hätte gesagt 20, aber spielt ja auch...
Rounding-Error.
Ja, Rounding-Error, aber stell dir das vor, das ist irgendwie 0, was weiß ich wie viel Cent und dann kommt da einer daher, genau, und sagt, ja, ich glaube, das hat das Potenzial für 10 Millionen. Das können wir jetzt schon eben, wie du gesagt hast, mit den weißen Hemden können wir, ja, jetzt ist es immer noch, die Leute denken immer noch, vielleicht die Spinnen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht mehr ganz so mutig wie damals, oder? Also, aber das ist auch okay, also weißt du, das ist ja nicht dramatisch. Ich glaube, man muss einfach auch Wertschätzung von den ganz Early Adopters mitbringen. Und ich kann ja auch enorm viel lernen von allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich bin auch sehr dankbar.
Also. Ich mache das einfach deswegen, weil ich glaube, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich selbst da nicht zu ernst nimmt. Also das ist einfach, ich bin extrem glücklich, dass ich in dieser Position bin und dass ich da mitreiten darf auf dieser Welle. Ja. Aber ich bin nicht Bitcoin, ja, und du bist nicht Bitcoin.
Nein, natürlich nicht.
Sondern wir sind Teil dieses Prozesses und wir werden hoffentlich noch lange Teil dieses Prozesses sein. Phil, ich habe dir was mitgebracht. Du bist offiziell der allererste. Warte, ich stehe auch. Live im Studio ein Trikot von Admira Wacker bekommt von mir. Mit dem Bitcoin, was Bitcoin bringt, Aufdruck.
Sehr nice. Das werde ich gerne zu Hause in mein Office hängen. Danke vielmals.
Bitteschön, ja. Schaut euch gerne im Online-Shop von Admira Wacker an. Kann man dort bestellen mit dem Code, was Bitcoin bringt. Gibt es einen Rabatt, dessen Höhe ich gerade vergessen habe. Ja? Weil wir sind zwar anfangs Early Adopters, also sozusagen Early Professionals, aber eben noch Early.
Da gibt es noch Potenzial.
Da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, was den Professionalisierungsgrad betrifft und auch was den Bitcoin-Preis betrifft. Vielen Dank, dass du nach Wien gekommen bist. Ich habe das super cool gefunden. Ich habe das wirklich jede Sekunde jetzt genossen von unserem Gespräch. Ich hoffe, dass wir das relativ bald fortsetzen. Vielleicht noch in diesem Bullmarkt und nicht erst nach dem Ende wieder. Ich wünsche dir alles Gute für Berglinde. Wird natürlich alles verlinkt. Aber sagst du uns noch, wo findet man dich sonst so? Twitter, Internet?
Ja, also zuerst mal danke vielmals dir. Hat mir auch enorm viel Spaß gemacht und auch danke für das enorm coole Geschenk.
Sehr
freut
gerne.
Mich wirklich sehr. Das ist mein erstes Bitcoin-Fußball-Dress. Also,
das vergisst man nie, das
nein,
erste.
Nein, definitiv nicht. Und man findet mich überall auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, Twitter oder X unter Phil Iacono und sonst berglinde.com. Da ist auch mein Newsletter verlinkt und ja, schreibt mir eine Mail, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder wenn ich euch in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Und danke dir vielmals für das Gespräch. Hat enorm Spaß gemacht.
Ausgezeichnet. Viel bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.